ACI4, Klasse 3.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere. Möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen zu helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere. Möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere. Möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Wolfgang. In der letzten Klasse hat Holger die drei Ebenen der Realität gemacht. Die erste Ebene war die offensichtliche, haben wir sie, glaube ich, genannt. Die zweite war die verborgene und die dritte die tief verborgene. Und wir gehen heute nochmal tiefer in die Definition von Pramana oder Zema, wo sich auch ein paar Fragen von letztes Mal dadurch auflösen. Und im Text sind wir jetzt im zweiten Kapitel angelangt von Master Dharmakirtis Buch, Kommentar zur gültigen Wahrnehmung. Und so die Überschrift kann man auch interpretieren. Es kommt nachher noch eine andere oder beziehungsweise die wörtliche Übersetzung, der Beweis, dass der Buddha immer gültige Wahrnehmungen hat. Ich würde gerne nochmal mit einer kurzen Meditation anfangen, wenn ihr euch einfach aufrecht auf euren Stuhl setzt, die Augen zumacht. Wirbelsäule aufrecht. Schultern entspannt. Kinn parallel zum Boden. Stirn glatt. Backen weich. Nimmt die Geräusche außerhalb des Raumes wahr. Dann die Geräusche im Raum um euch herum. Dann beobachtet zwei Atemzüge, die Luft in euren Körper strömt, die Lungen, der Bauch sich weitet. Bei der Ausatmung wieder ausströmt, den gleichen Weg zurück. Jetzt park die Konzentration auf einen Punkt an der Nasenspitze. Und spürt, wie die Atemluft vorbeiströmt. Nur beobachten, nicht verändern. Ich verbeuge mich vor dem Wesen, das die fünf Qualitäten eines Buddha besitzt. Vor dem Beschützer. Vor dem, der in die Glückseligkeit eingegangen ist. Vor dem Lehrer, vor dem, der allen Lebewesen von Nutzen sein will. Und vor dem, der zu einem Menschen mit gültiger Wahrnehmung geworden ist. Dann kommt nochmal zurück zum Atem, 3 Atemzüge. Und wenn ihr soweit seid, macht die Augen wieder auf. Also ist die Definition von gültiger Wahrnehmung. Da möchte ich auch gerne nochmal auf die Frage von der Linda von letzter Woche eingehen. Ja, gültig und korrekt sind in diesem Fall Synonyme. Ich habe den Eindruck, dass Geshe-la bei der Übersetzung manchmal gültig und manchmal korrekt verwendet, also dass beide praktisch Begriffe im Endeffekt die Übersetzung von einem Wort aus dem Tibetischen sind. Deswegen denke ich, können wir sie auch im Endeffekt hier synonym gebrauchen. Die Definition ist Sartu Milvai Rigpa. Sardu ist frisch, Milvai ist ohne Irrtum und Rigpa ist Geisteszustand. Als einen Satz zusammen heißt dann ein frischer, irrtumsfreier Zustand des Geistes. Wir befinden uns wieder in der Mind-Uni unserer Tantrika-Schule und dort ist es frisch sehr wichtig, komme auch später gleich noch bei den unterschiedlichen Arten von den nichtgültigen Wahrnehmungen dazu. Irrtumsfrei haben wir in der ersten Klasse schon erwähnt definiert. Also nicht getrübt durch negative Geisteszustände oder durch visuelle Missinterpretationen. Ja, wir gackern gerade, weil auf den Bändern von Geschela auch immer ein Hund im Hintergrund bellt und wir auch gerade einen bellenden Hund im Hintergrund haben. Ich weiß nicht, ob wir ihn gehört haben. In bester Tradition sozusagen, mit bellendem Hund im Hintergrund. Und warum wir uns mit Pramana, mit der gültigen Wahrnehmung beschäftigen, ist ja auch deswegen, weil das Zitat von Master Dignaga, der nur gültige Wahrnehmungen hat, ist ja die Basis für diesen Kurs. Wir beweisen in diesem Kurs mehr oder minder, dass der Buddha eine Person ist, die nur gültige Wahrnehmungen hat. Und um rauszufinden, was sind denn gültige Wahrnehmungen, Zemmas, Pramana, beschäftigen wir uns jetzt als erstes mit Zemins, mit nichtgültigen Wahrnehmungen. Davon gibt es 5 unterschiedliche Arten. Die erste Art ist Lokshe oder abwegig. Da fallen jetzt mehrere Varianten drunter. Die erste, auf die sich auch die Übersetzung abwegig bezieht, ist, wenn man einfach im Endeffekt komplett falscher Meinung ist. Das bezieht sich jetzt, löst jetzt praktisch die Frage von Eva aus, ob ein falscher Rückschluss, ein falscher deduktiver Rückschluss eine gültige Wahrnehmung ist. Und wenn Lokshe praktisch eine falsche Meinung ist, dann fällt es unter nicht gültige Wahrnehmung. Das wäre sozusagen eine der ersten Unterarten von Lokshe. Die zweite Unterart, die da auch dazu gehört, sind Träume zum Beispiel. Die dritte ist, wenn ich krank bin, ich habe Hepatitis und sehe alles gelb, dann habe ich auch keine gültige Wahrnehmung. Oder wenn mein Geist unter negativen Geisteszuständen leidet, dann nehme ich viele Dinge auch nicht mehr korrekt wahr.
Brigitte, Entschuldigung, was war 2?
Träume, glaube ich, habe ich als zweites genannt, genau, ja. Die zweite Art von nichtgültigen Wahrnehmen oder Zemins sind Tetsoms, die unter dem Begriff Zweifel zusammengefasst werden. Was ist ein Zweifel? Ich bin mir über irgendwas nicht ganz sicher. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt als Beispiel anführe. Und mir ist zum Beispiel in letzter Zeit so gegangen, dass ich sehr gespaltener Meinung über den Amoklauf in München vor 3 oder 4 Wochen bin, dass ich da nicht wirklich sozusagen eine klare Meinung dazu habe. Ich habe auch kein klares Wissen dazu, also kann ich auch keine klare Meinung haben. Aber auch das, was ich herleite, ist ziemlich gespalten. Ich habe sozusagen keine klare Meinung dazu. Ich bin mir nicht sicher, ist es jetzt ein reiner Amokläufer ohne irgendwelchen politischen Hintergrund oder ist es mit politischem Hintergrund? Also da bin ich mir einfach nicht sicher. Und das ist jetzt ganz klar einfach Zweifel. Oder eben keine klare Meinung dazu haben.
Entschuldigung, und das ist der Punkt 5.
Nee, das ist der Punkt 2. Jetzt sind wir praktisch, also wir haben beim ersten, haben wir als bei Locksche, bei den Abwegigen, haben wir die Unterpunkte gehabt, wirklich komplett falscher Meinung sein. Also du glaubst eigentlich das Gegenteil von dem, was wahr ist. Die Sonne geht im Westen auf. Träume. Wenn du krank bist oder deine Sinnesorgane defekt sind und du einfach Dinge nicht korrekt wahrnimmst. Und der fünfte Unterpunkt war, wenn du negative Geisteszustände hast. Wenn du aufgeregt bist, wenn du verärgert bist, wenn du hast, nimmst du Dinge einfach nicht mehr korrekt wahr. Jetzt kommen wir zum nächsten Hauptpunkt der nicht gültigen Wahrnehmungen. Zetsom, und das sind die Zweifel. Also du hast Zweifel, du weißt eigentlich nicht so nach dem Motto, was ist denn meine Meinung? Oder hast du noch keine Meinung gebildet. Wenn du Zweifel hast, dann hast du keine gültige Wahrnehmung. Wogegen, wenn du dir bewusst bist, dass du einen Zweifel hast, das ist wieder eine korrekte Wahrnehmung, weil du wahrnimmst, dass du Zweifel hast, finde ich hochinteressant.
Aber dann ist ja die Tatsache, dass ich zweifle, die korrekte Wahrnehmung und nicht das Objekt meines Zweifels, ne? Das bleibt ja weiter.
Wenn du selber wahrnimmst, dass du Zweifel hast, also wenn du Zweifel wahrnimmst, dann ist das eine korrekte Wahrnehmung. Aber die Zweifel selbst sind eine nicht korrekte Wahrnehmung.
Okay, danke.
Habe ich deine Frage damit beantwortet?
Ja, wollte ich nur checken, danke. Ja,
okay. Da unterscheidet man jetzt auch wieder, also du bist unsicher und lehnst dich aber sozusagen auf die falsche Seite. Ist die Erde rund oder flach und du sagst, ich glaube, dass sie flach ist, dann ist das eine falsche Wahrnehmung. Oder so wie ich das gerade angenannt habe, dein Bild ist unklar, ich bin mir einfach unsicher. Die dritte Hauptart ist Cheche, Erinnerung. Wahrscheinlich kennen das viele aus der Meditation, wenn man die Augen zumacht und sich was Bild vor Augen zu führen versucht, dann wird es bei den meisten ist das Bild nicht wirklich lebendig, nicht wirklich klar, nicht wirklich bunt. Und deswegen sagen sie auch, deswegen ist es im Endeffekt keine gültige Wahrnehmung, weil es nur ein abgeschwächtes Bild ist. Das zweite Argument, warum es keine gültige Wahrnehmung ist, ist, weil die Wahrnehmung nicht durch Formen und Farben jetzt getriggert wird. Und weil in der Definition frisch steht. Eine Erinnerung ist keine frische Wahrnehmung. Hier kommen wir jetzt auch zur Abgrenzung zu den höheren Schulen. In den höheren Schulen ist Erinnerung eine Zemma. Einfach nur zur Klarstellung. Falls ihr es mal lest, dass Erinnerung eine Zemma ist, dann einfach hinterfragen, in welcher Schule befinde ich mich gerade. Die vierte Hauptart ist Chichu, Spekulation oder Annahme. Das ist das, was wir untertags ziemlich viel und ziemlich oft tun. Und ich würde euch auch wirklich, also wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach nur eine Aufzählung von 5 ungültigen Wahrnehmen, sondern wirklich nehmt dieses Wissen aus der Klasse mit und überprüft in der nächsten Zeit, was habe ich gerade? Habe ich eine gültige Wahrnehmung? Und wenn es keine gültige ist, welche der 5? So kommt ihr eurem eigenen Geist einfach auch auf die Schliche. Das ist ja auch das, was wir versuchen in der Meditation. Aber ich glaube, wenn wir mit diesem Wissen von den 5 ungültigen Wahrnehmungen durchs Leben gehen, glaube ich, dann hinterfragt man einfach auch viel, viel mehr, was wir denn eigentlich denken und glauben und welche Rückschlüsse wir ziehen. Es ist einfach meinen, etwas zu wissen, was aber in Wirklichkeit eigentlich nur intelligentes Raten ist. Und an der Stelle kann man eigentlich nur das Zitat aus der ersten Klasse zitieren. Buddha sagt, dass jeder, der eine andere Person beurteilt, ohne ihre Gedanken lesen zu können, fallen wird. Genau das ist es. Ich beurteile irgendjemand, ohne die Hintergründe zu wissen. Ich mache Annahmen. Ich mache Rückschlüsse. Ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht wirklich zu sagen. Die 5. ist dann Nanglama Nekpa. Ulrike kann das bestimmt schöner aussprechen wie ich. Da ist jetzt auch keine Übersetzung da, weil das ist einfach schlichtweg das, was wir nicht wahrnehmen. Und das kennen wir auch alle. Wir sind konzentriert auf was um uns herum, spricht uns jemand an, irgendwas fällt runter. Wir sind so konzentriert, dass wir den Sturm nicht mitkriegen und vergessen, das Fenster zuzumachen. All die Dinge, die wir, weil wir uns einfach konzentrieren, im Endeffekt um uns herum nicht wahrnehmen. Eventuell...
Was ist da die Wahrnehmung dabei? Das verstehe ich nicht ganz.
Also es wird noch mal feiner unterteilt. Ich habe gerade versucht anzusetzen. Es sind praktisch die Dinge, die wir am Rande vage mitkriegen. Wir kriegen mit, da ist irgendwas. Wir kriegen aber keine Details mit. Wenn ich was überhaupt nicht wahrnehme, dann habe ich gar keine Zimmer. Also weder eine gültige noch eine ungültige. Ich habe schon bei meinem ersten Satz gemerkt, ich muss ihn eingrenzen. Genau. Danke, Brigitte, fürs Nachfragen. Also es sind Dinge, die wir praktisch nur so am Rande mitkriegen, aber es nicht genau zuordnen können. Die Neurowissenschaft sagt dazu, dass wir ja auch filtern, wir müssen ja auch Eindrücke filtern, um uns auf das zu konzentrieren, was im Moment für uns wichtig ist. Und das sind praktisch so diese gefilterten Eindrücke. Wir kriegen mit, dass da was ist, aber wir geben unsere Konzentration nicht hin, um es genau zu identifizieren. Wenn mir was komplett entgeht, wie gesagt, ist es keine Wahrnehmung, weder eine gültige noch eine ungültige. Damit haben wir die 5 nicht gültigen Wahrnehmungen, die dadurch definiert sind, dass sie entweder schwach, falsch, nicht frisch, nicht genau oder nicht gültig sind. Und das Traurige ist, dass eigentlich die meiste Zeit unsere Wahrnehmungen in eine von diesen 5 Arten von Simins fallen. Und die problematischste ist natürlich die, in der wir Leute beurteilen. Wie hat es dann Buddha geschafft, zu einer Person mit gültiger Wahrnehmung zu werden? Um es noch praktisch mit dem Nebensatz weiter zu definieren, zu einer Person, die nur gültige Wahrnehmungen hat. Das ist die große Frage. Und was heißt es eigentlich, wenn ich eine Person bin, die nur gültige Wahrnehmungen hat? Ist der Rückschluss, dass es eine Person ist, die nicht lügen kann?
Wichtig, Hausaufgabenfrage.
Ihr habt euch vielleicht ja schon gefragt, wieso reiten wir jetzt auf den gültigen Wahrnehmungen seit 3 Klassen rum? Du nicht. Der Holger hat sich das nicht gefragt, aber vielleicht alle, die es nicht gehört haben. Und der Rückschluss ist eben, dass wenn ich eine Person bin, die nur gültige Wahrnehmungen hat, kann ich nicht mehr lügen. Und ich habe mir dann auch noch überlegt, welche zwei von den nicht gültigen Wahrnehmungen fallen denn auch so ein bisschen unter die Lügenabteilung. Und für mich ist es ganz klar im Endeffekt die Zweifel, weil ich dann wahrscheinlich anderen gegenüber einfach mehr oder minder ungenaue Aussagen mache. Ich stelle vielleicht Dinge, über die ich mir selber gar nicht sicher bin, als Fakt oder Tatsache dar. Und natürlich die Nummer 4, Chichu, Spekulation, Annahme, beurteilen. Das ist ganz klar. Ohne Basis von irgendwas rate ich irgendwas und erzähle es dann weiter. Es gibt auch mehreren Gelübdesätzen sozusagen dann auch das Gelübde, dass du eigentlich nichts sagen darfst, was eben nicht auf einer gültigen Wahrnehmung deinerseits beruht. Und da sind wir dann wirklich, also da wird es dann wirklich, sag ich mal, eng. Da darf man nicht mehr viel sagen, weil wir eben so selten gültige Wahrnehmungen haben. Und wenn man sich das, also wie gesagt, das sind so Dinge, die muss man wirklich einfach mal ein paar Tage ausprobieren. Wie ich gesagt habe, dieses wirklich sich bewusst machen, was ist die Wahrnehmung, die ich gerade habe? Ist es eine gültige oder ist es eine von den 5 ungültigen? Ist das, was ich gerade sage, beruht es auf einer gültigen Wahrnehmung meinerseits? Damit entfällt zum Beispiel komplett Tratschen, Weitersagen von Dingen, die ich nicht selber gesehen und erfahren habe. Also da wird wirklich, also diese, das Nicht-Lügen wird wirklich plötzlich sehr, sehr subtil und sehr fein. Und jetzt kommen wir nochmal zu Buddha, der nun gültige Wahrnehmungen hat und deswegen nicht lügen kann. Es wird im 2. Kapitel, wie ich anfangs gesagt habe, im Buch von Dharmakirti ist der Titel Der Pfad, um zu Nirvana und Allwissenheit zu gelangen. Und in das sind die 3 Dinge, die wir praktisch versuchen, in diesem Kurs über gültige Wahrnehmungen uns zu erschließen. Und nur wenn ich eine gültige Wahrnehmung habe von was ist Allwissenheit, was ist Nirvana und eine gültige Wahrnehmung, was ist der Weg, wie ich dahin komme, nur wenn ich darüber gültige Wahrnehmungen habe, dann wird sich mein Leben verändern, dann werde ich den Pfad auch beschreiten. Und nur wenn ich den Pfad beschreite, werde ich selber im Endeffekt zu einer Person, die nur gültige Wahrnehmungen hat. Und da der Buddha eine Person ist, die nur gültige Wahrnehmung hat und deswegen nicht lügen kann und uns diesen Pfad gelehrt hat, deswegen müssen wir das alles beweisen sozusagen. Weil nur wenn wir beweisen, dass Buddha nur gültige Wahrnehmungen hat, können wir rückschließen, dass der Pfad, den er gelehrt hat, richtig ist. Also so dreht sich praktisch der Kreis hier. Ich finde es ganz lustig, Geshe-la macht hier in der Originalklasse einen süffisanten Ausflug zum Titel des Kurses, der Beweis für zukünftige Leben, wo er dann meint, ja, das beweist man dann, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse. Aber ich habe den Kurs eigentlich deswegen so genannt, weil es einfach was ist, was die Westler interessiert. Also es war sozusagen ein Werbetitel. fand ich ganz lustig. Wir haben keine Zemma, keine gültige Wahrnehmung von dem Buddha. Wir haben keine gültige Wahrnehmung von Nirvana. Kann jemand Nirvana definieren? Wissen wir, dass wir alle wissen, von was wir sprechen?
Das Ende aller Geistesgeschichte.
Stopp, jetzt reden gerade zwei. Petra?
Also da, im Prinzip hängt es ein bisschen davon ab, ob wir, welche Schüler wir sind, aber grob gesprochen könnte man sagen, das Ende aller Geistesgifte, also eine Secession.
Genau, die Beendigung aller Geistesgifte durch die individuelle Analyse. Das muss ziemlich cool sein und ziemlich friedvoller Zustand des Geistes. Und Petra hat auch schon darauf hingewiesen, kommt darauf an, in welcher Schule das ist. Also das bezeichnen wir als Nirvana, was zum Beispiel im Hinduismus das Endziel ist, die Beendigung der Geistesgifte, und unterscheidet sich von der vollständigen Erleuchtung durch was?
Bodhicitta.
Bodhicitta und?
Genau.
Wenn ich ein Buddha bin, bin ich allwissend. Genau. Also nach Nirvana gibt es noch einen kleinen Weg zu gehen. Okay, das war jetzt nochmal der Ausflug, warum wir es tun. Und jetzt kommen wir zu, nochmal verfeinern wir, was wir in der ersten Klasse schon definiert haben, die zwei unterschiedlichen Arten von Zemma, der gültigen Wahrnehmung, und zwar die direkte Wahrnehmung, die ist unabhängig von Argumenten, die nehme ich direkt wahr. Da ziehen wir jetzt mal die Parallele zur letzten Klasse. Welche Realitätsebene ist es? Die offensichtliche. Genau. Farben und Formen. Hören. Und die zweite ist die deduktive Beweisführung, also Beweisführung basierend auf guten Argumenten. Da haben wir jetzt drei unterschiedliche Typen von der deduktiven Beweisführung, was dann die Frage von Luisa, glaube ich, aus der vorletzten Klasse noch detaillierter beantwortet. Ich habe sie damals versucht, kurz zu beantworten, aber heute wird sie im Detail durch die drei Unterarten der deduktiven Beweisführung erklärt. Die erste ist die logische Beweisführung, die wir verwenden, um verborgene Dinge wahrzunehmen. Das Glas, das jetzt eventuell hinter meinem Rücken ist, weil es nicht zu Boden gefallen ist, hergeleitete Beweisführung. Ist auch ein großes Studiumfach Logik, was jeder Philosophiestudent im Westen lernt. Welche Ebene der Realität erschließen wir uns mit der deduktiven Beweisführung oder logischen Beweisführung? Ich habe es richtig gehört, Luisa, verborgene hast du gesagt, gell? Ich habe es dir von den Lippen abgelesen. Gut, die verborgene. Die zweite Art ist Vertrauen in Autorität. Wenn dir eine Person was sagt, was du weder durch eine direkte Wahrnehmung, doch durch logische Beweisführung für dich durch eine Zemma wahrnehmen kannst. Und du für dich beweisen kannst, dass das eine Person ist, die nicht lügen kann. Taram, taram. Dann glaubst du ihr aufgrund ihrer Autorität? Ich glaube, jeder von uns hat Menschen in seinem Leben zum Beispiel, denen er vertraut und glaubt. Es gibt Menschen, denen vertraue ich bei Kinoempfehlungen, weil ich weiß, mindestens das für den gleichen Geschmack haben, wenn es um Filme geht wie ich. Anderen Menschen vertraue ich, wenn sie mir gutes Essen oder gute Restaurants empfehlen, weil ich weiß, dass ich immer von ihnen Restaurants empfohlen gekriegt habe, wo mir das Essen geschmeckt hat. Kollegen vertraue ich in bestimmten Fachgebieten, von denen ich keine Ahnung habe, weil ich weiß, immer wenn ich nach ihrem Rat gehandelt habe, dann war das gut und richtig. Das ist Vertrauen auf Autorität. Hier ist es natürlich ganz klar, auf Personen, die nur gültige Wahrnehmungen haben, bezogen. Sprich, wenn wir das bewiesen haben, dass sie gar nicht lügen können, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, wie ihren Worten zu vertrauen.
Ja. Dann werden sie eigentlich gut anders, oder? Also wenn eine Person, die nicht lügt, wäre
ja
eigentlich
ja.
Lass uns wieder zur Last One Left Annahme zurückführen. Der einzige, der nicht erreicht
ist. Hier entspannt sich gerade eine interessante Diskussion. Sabine hat gesagt, das heißt ja, sagst du es nochmal?
Genau, also, es ist jetzt blöd, wenn es sich wiederholt.
Eine vertraute Autorität, eine Person, der ich vertraue und von der ich annehme, dass die nicht mich anlügt oder überhaupt lügen kann, ist ja dann für mich ein Buddha.
Genau, und dann kommt Holger mit seiner Antwort.
Der sagte, das bringt uns wieder zur Last One Left Annahme. Ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist, der nicht erleuchtet ist. Und bin grundsätzlich nur von erleuchteten Wesen umgeben. Und Lama Marut pflegt an dieser Stelle zu sagen, und es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass es nicht so ist, also kann ich guten Gewissens davon ausgehen.
Ja, genau. Interessante Schlussführung. Danke. Okay, dann kommen
wir. Ich habe eine Frage, bitte.
Ja.
Das verstehe ich nicht ganz, weil wie kann ich das beweisen, dass jemand mich nicht lügt? Oder wie heißt das? Ja. Dass jemand keine Lüge sagt, wenn die Personen, mit denen ich eine Beziehung habe, kommen von mir, also von meinem Karma. So zum Beispiel, wenn ich lüge, dann die Personen neben mir lügen auch. So, wie kann ich dann jetzt beweisen oder prüfen, dass die Person hat die Autorität oder mit dieser Autorität lüg nicht, wenn alles kommt von mir. Also das ist für mich ein bisschen unklar.
Was ist daran unklar?
Wo ist Holger?
Wie kann ich das beweisen? Also wie kann ich prüfen, da man sollte prüfen, dass diese Person nicht lügt und dann kann ich dieser Person vertrauen. Also, dass, wenn ich sage, okay, oder was Brigitte gesagt hat, diese Person hat das gleiche Geschmack wie ich für Filme, dann kann ich die Vorschläge glauben oder nehmen. Aber am Ende, diese Person, die ich jetzt glaube, kommt von mir, also von meinem Karma. So, das heißt, wenn ich lüge, wenn ich normalerweise lüge, dann die Personen, wie heißt das, around mich, also herum. Um mich herum lügen auch oder werden auch lügen?
Also wenn ich die Annahme mache, dass diese Person nicht lügen kann und ich sie als Autorität annehme, dann nehme ich alles an, was von dieser Person tatsächlich kommt.
Genau, das heißt, es ist auf Basis meine wie heißt das, Perception.
Genau.
Ich glaube, diese Person lügt nicht. Aber wenn ich selber weiß, dass ich lüge, ich kann auch zweifeln, dass diese Person nicht lügt, weil ich weiß, diese Person kommt von mir.
Jetzt verstehe ich.
Und dann könnte passieren, dass dass diese Person auch mich lügt, weil es ist mir bewusst, dass ich das mache, dass ich in der Vergangenheit Lügen gesagt habe. Mhm. Das ist, was ich nicht verstehe. Wie kann ich prüfen, andere Person lügt nicht, wenn diese Person von meinem Karma kommt? Und wenn ich das Karma habe für Lügen, dann kann ich das nicht prüfen. Verstehen Sie mich oder soll ich das?
Ja. Ich denke noch.
Die Annahme sozusagen, die Holger getroffen hat, dieses Ich nehme an, dass ich der Letzte bin, der nicht erleuchtet bin und alle anderen um mich herum sind Buddhas. Und damit nehme ich an, dass sie sozusagen, daraus folgerst du, wenn ich annehme, dass alle um mich herum sind, können sie nicht lügen, weil sie ja Buddhas sind, weil sie ja nur korrekte Wahrnehmungen haben. Und das ist praktisch eine Übung in deinem Kopf, weil du dadurch dein Karma veränderst und auch niemand mehr um dich herum haben wirst, weil du wirst ja auch einen Buddha um dich herum nicht anlügen. Also durch diese Annahme veränderst du dein Karma so, dass du um dich herum dann wirklich Buddhas erlebst.
Also das heißt, alle um mich herum sind Masters. Also ich sollte von allen lernen und einfach vertrauen, dass sie da sind, um mich etwas zu, wie heißt, beizubringen.
Sie sind alle hier, um dich im Endeffekt zur Erleuchtung zu bringen, ja.
Okay.
Und wenn ich glaube, wenn ich in diesem Modell oder in dieser Denkannahme glaube, eines dieser Wesen bei einer Lüge erwischt zu haben, dann weiß ich, dass sie eigentlich nicht lügen können, weil sie Buddha sind. Also ist es ein Teaching für mich, ja, an dem mir die karmischen Konsequenzen meiner Handlungen vor Augen geführt werden sollen, damit ich in Zukunft solche Dinge unterlasse. Und es ist keine Lüge, sondern ein Teaching eines erleuchteten Wesens, um mir einen Spiegel vorzuhalten.
Ja.
Da möchte ich was fragen, weil wir haben ja gesagt, wir sind gar nicht in der höheren Schule, oder habe ich was verpasst? Wir sind ja in Mind-Only immer noch, oder?
Ja, aber auch Mind-Only glaubt an Buddhas.
Ja, okay. Na, ja, ja.
Mhm. Also Mind Only ist Mahayana.
Nein, aber ich meine die ganze Samengeschichte und so wird das im Detail genauso.
Okay. Leichte Differenzen. Aber das Grundprinzip ist das gleiche. Gut, dann würde ich jetzt gern noch die dritte Art der deduktiven Beweisführung machen. Und das ist ganz einfach basierend auf Übereinkunft. Mir passiert das so oft, wir haben hier zum Beispiel alle die Übereinkunft, dass wir das englische Wort rejoicen verwenden, weil wir immer noch kein gutes Deutsches gefunden haben und jeder weiß, was damit gemeint ist. Weil wir uns sozusagen geeinigt haben, rejoicen ist Coffee Meditation. Jeder weiß, was die 4 Starbucks-Schritte sind, muss man immer erklären. Das ist einfach Übereinkunft. Und also auch wenn ich praktisch diese Übereinkunft mit den Menschen getroffen habe und jemand sagt 4 Starbucks zu mir, dann ist es für mich eine gültige Wahrnehmung. Ist einfach nur praktisch noch eine am Rande, ist jetzt nicht so wichtig. Das war es eigentlich zum Stoff von der Klasse. Jetzt können wir in die große Diskussion eingehen. Ja, war eine kurze Klasse.
Also ja, ich würde gerne nochmal, wenn ich... Achso, sorry.
Moment, Christa war, glaube ich, die Erste.
Also ich wollte noch ergänzen zu der Ausführung von Holger, was fragen oder sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also Beispiel, ich bin mit meinem Mann Wolfgang unterwegs und irgendwelche Sachen laufen schief und er meckert. Und dann nehme ich das so auf als sozusagen karmische Rückflutung, weil er ist ja in meiner näheren Umgebung, also sozusagen mein Hausbruder, und lügt nicht und hat nur die besten Absichten und Qualitäten. Und ich erkenne jetzt in dem Augenblick diese Meckerei praktisch als karmische Samen, die für mich, die ich gepflanzt habe und er mir praktisch nur reflektiert.
Richtig. Ich würde mal eine feine Unterscheidung treffen zwischen lügt nicht und kann nicht lügen. Also ein Buddha kann nicht lügen, das ist eine abstrakte Qualität, ja. Und wenn ich glaube, eine Lüge wahrzunehmen, dann ist das ein beobachtetes Verhalten von jemand, den ich gerade als Objekt beschrieben habe, der nicht zu einer Lüge fähig ist. Also muss es etwas anderes sein als eine Lüge. Und die naheliegendste Erklärung in diesem Fall ist, es ist ein Teaching, ja, um mir irgendetwas vor Augen zu führen.
Okay, danke.
Dann war die nächste Petra, glaube ich.
Ja, und zwar, um nochmal zurückzukommen auf die höheren Schulen, da wollte ich nochmal fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Denn wir reden ja die ganze Zeit sozusagen, ist es eine gültige, korrekte Wahrnehmung oder nicht. Mhm. Und aber dann sozusagen in der höchsten Anschauung sind, wo es ja dann quasi heißt, eigentlich ist alles eine korrekte Wahrnehmung, weil ich bin ja aufgrund meines Karmas gezwungen, es so wahrzunehmen.
Nochmal. Den Rückschluss habe ich nicht verstanden. Bitte, magst du ihn wiederholen? Also,
wenn wir sagen, also ich habe das zumindest gehört auf einem Teaching, da hat der Venerable Phil das gesagt, da hat er gesagt, ja, das führt jetzt aber zu weit. Da bringt er das Beispiel, jemand sieht ein Blatt auf der Straße und er glaubt, es ist ein Squirrel, ein Eichhörnchen. Genau. Und es ist eine quasi eine ungültige Wahrnehmung, weil man dann sieht, es ist ein Blatt. Mhm. Wenn man es aber sozusagen von der höchsten höheren Schulen betrachtet, dann sagt man, es ist in dem Sinn schon eine gültige Wahrnehmung, weil der Mensch in dem Moment dazu gezwungen ist, das Blatt, das ein Blatt ist, als Eichkätzchen wahrzunehmen. Und da wollte ich fragen, ob ich das richtig so verstanden habe, dass es dann in dem Sinn sozusagen auch das, was wir jetzt als nicht gültige Wahrnehmung bezeichnen, dann schon wieder eine gültige Wahrnehmung ist, weil ich ja aufgrund meines Karmas dazu gezwungen bin, das so zu sehen.
Bist du dir sicher, dass Venerable Phil von höheren Schulen oder von der geheimen Lehre gesprochen hat?
Von geheim habe ich nichts gehört, ne?
Okay. Also,
Also mein Verständnis der unterschiedlichen Schulen ist, dass sie sich in ihrem Verständnis der Lehrheit unterscheiden, was aber in dieser Wahrnehmungsdiskussion eigentlich jetzt in den Beispielen, die wir gebracht haben, nur am Rande eine Rolle spielt. Also die Mind-Only-School hat ja die Wahrnehmung, dass sich all diese Dinge, also auch korrekte oder nicht korrekte Wahrnehmung, nur in meinem Geist abspielen. Und die niedrigeren Schulen, Functionalist Schools, heißen ja Functionalist School, weil sie davon ausgehen, dass es Dinge gibt, die eine Self-Existence haben, nämlich die ihrer Funktion geschuldet ist. Also ein Messer existiert self-existent, weil es eine Funktion als Messer, als Schneidgerät oder wie auch immer existiert, während die Higher Schools sagen, nein, die Emptiness dieses Messers ist komplett und vollständig und es hat keine Eigenschaft, die nicht von mir appliziert wird auf das, was ich da vor mir sehe. Und es gibt nichts an diesem Gegenstand, der nicht aus meinen Samen kommt.
Also ich glaube eher, dass es auf die Feinheit rausgeht, dass Mind Only glaubt, dass im Endeffekt das Objekt und der karmische Samen nie getrennt sind. Wogegen in den höheren Schulen, ich ja sage, da draußen ist irgendwas, worauf ich meinen karmischen Samen projiziert wird. Und ich glaube, dass er darauf bei dem Eichhörnchenbeispiel drauf angespielt hat.
Okay. Diese Annahme wird sich im weiteren Verlauf als falsch herausstellen, weil sie davon ausgeht, dass es eine zeitliche Abfolge zwischen Pflanzen des Samens und Säen des Resultats gibt. Mit diesem Modell leben wir jetzt noch ein paar Kurse, aber am Ende werden wir auch das kassieren.
Wenn wir dann Buddha sind, ist alles synchron, ne?
Ja. Dependent Origination, ernst genommen, bedeutet, es kann nichts zuerst da gewesen sein, der Same und der Effekt, den er hervorbringt. Dependent bedeutet, sie entstehen gleichzeitig.
Aber there is still some work to do, I guess.
Yeah. Das würde uns jetzt hier an dieser Stelle zu weit
gehen. Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch. Okidoki, noch andere Fragen?
Ich muss mal nachfragen. Also, wenn ich jetzt in meinem Umfeld einen Mensch habe, der hat mich angelogen und ich weiß aus sicherer Quelle, dass der gelogen hat, dann kommt es ja von mir. Und das habe ich mit dem Teaching noch nicht verstanden. Was lehrt mich der Mensch, dass ich das gesät habe früher? Deswegen bleibt so trotzdem eine Lüge bei dem. Also ich kriege da gerade einen Knoten.
Du hast die Diskussion angestoßen, deswegen reicht diese Frage jetzt vertrauensvoll an dich weiter.
Ja, also ich wiederhole mich, wenn ich die Prämisse treffe, um mich herum gibt es nur erleuchtete Wesen, die eine strukturelle Qualität aufweisen, nicht lügen zu können. Und ich erlebe jemand in einer Aussage, die sich in meiner Welt dann als falsch herausstellt, dann ist das ein Teaching eines erleuchteten Wesens, was eine strukturelle Qualität besitzt, nicht lügen zu können, aber sich für mich herablässt, eine Situation so darzustellen, dass ich gezwungen bin, daraus zu lernen, dass meine vergangenen Lügen in der Vergangenheit sich jetzt so manifestieren, dass ich mit einer für mich falschen Aussage konfrontiert bin.
Das ist schon schwer zu packen, sage ich ganz ehrlich.
Also ich würde mich jetzt an der Stelle auch mit dem Gedankenkonstrukt nicht unbedingt auseinandersetzen, weil es wirklich was ist, was eigentlich deutlich, deutlich später in den Kursen kommt.
Okay. Aber darf ich es vielleicht ganz kurz übersetzen, wie ich es verstehe?
Wenn du magst.
Also eine schwierige
Situation. Bei Brigitte, dass ich diese Diskussion begonnen habe. Brigitte hat recht.
Ja, ich will nur wissen, ob es passt. Ja, vielleicht kann ich dir damit helfen. Also jemand, der einen offensichtlich verletzt, durch Lügen oder durch was auch immer, stellt sich im Nachhinein, wenn ich diesen Schmerz überwunden habe, Tomlen-Meditation gemacht habe und ja, das mir eingestanden habe, dass es von mir kommt, dann sehe ich auf einmal, was ich eigentlich daraus lernen kann, aus dieser Situation. Und es ist total befreiend und ich für mich habe festgestellt, dass eigentlich immer nur die schwierigen Situationen einen weiterbringen. Diese Couch-Situationen sind nett, aber
ja. Okay. So, Susa, du wolltest auch noch was fragen?
Danke, herzlicher Übrig. Danke, Brigitte, danke. Okay. Ich würde fürchterlich gerne noch was fragen, wenn ich darf.
Na, Logo, Eva.
Liebe Brigitte, vielen Dank für das wundervolle Teaching. Für mich ist das Konzept der gültigen Wahrnehmung noch nicht geknackt, obwohl ich wirklich seit 2 Wochen dran rumkaue und ich brauche bitte nochmal eure Hilfe. Mhm. Das hat jetzt schon sehr geholfen, die Gegensätzlichkeit, ne, das Lokshe, also die abwegigen Sachen. Das Problem, was ich habe, ist, und das ist für mich so fürchterlich wichtig, weil es einer der zentralen Punkte war, wo ich meine alten Glaubenssätze aufgegeben habe aus den Politikwissenschaften, die eben sagen, es gibt dort draußen eine objektive Wahrheit. Und Venerable Phil hat mir irgendwann den Zahn mal gezogen und hat gesagt, Schatzi, nicht alles ist objektiv, sondern alles ist subjektiv. Mhm. Und jetzt habe ich hier plötzlich ein Konzept, wo du sagst, Nur wenn ich, wenn das Blatt ein Blatt ist und nicht die Maus ist, dann ist es eine gültige Wahrnehmung.
Nach der Mind-Only-Schule.
Ja, aber genau, da sind wir ja jetzt aber. Das heißt, ich kann nie, ich muss immer eine Wahrheit wissen, ob etwas gültig ist oder nicht. Das heißt, ich gebe dir mal mein Beispiel. 1639 sind die Leute fest davon überzeugt, die Erde ist eine Scheibe, ist aber trotzdem keine gültige Wahrnehmung, weil es ist grottig falsch. Mhm. Das heißt, Wissen ist ja, wir reden ja viel von Wissen, auch im Prinzip, und von Wahrnehmung. Ich denke, dass die Erde rund ist, und das ist aber nicht so. Wir denken im Moment, sie ist rund und wir sind allein im Universum, und in 500 Jahren finden wir raus, Mensch, gleich um die Ecke hocken noch ein paar Jungs auf einem anderen Stern. Mhm. Das heißt, ich sehe nicht, ich finde eigentlich nicht raus, wann ich eine gültige Wahrnehmung habe, weil ich zu keinem Zeitpunkt, selbst wenn ich heute sage, die Erde ist rund, kann ich im Prinzip dieses Statement nicht als gültige Wahrnehmung abspeichern, weil ich niemanden habe. Also ich habe gerade keinen Buddha bei mir, der ja alles gleichzeitig und allwissend sieht, der mir das bestätigen könnte. Und damit kann ich mit dem Konzept nichts anfangen, weil selbst wenn ich jetzt durch die Welt gehe, wie du sagtest, und das überprüfe und denke, boah, es ist eine gültige Wahrnehmung, es regnet. Es ist das, also verstehst du? Also du hast alle in die Uhr, intellektuell.
Also ich glaube, du hast dir deine Frage mehr oder minder schon fast selber beantwortet, weil es so ist, dass wirklich Buddha nur gültige Wahrnehmungen hat, und für ihn ist ja praktisch auch die Zeit außer Kraft gesetzt, deswegen hat er das Problem nicht so nach dem Motto, ist 1668 die Erde gerade rund oder ist sie gerade flach. Aber es bewahrt, glaube ich, auch nicht davor im Endeffekt, deswegen ist Debattieren eben so eine große Schule, weil viele Dinge im Endeffekt nie mit unserem Geist und unserer Wahrnehmung zu Ende diskutiert sind.
Also, um in deinem Beispiel zu bleiben, 1339 hätte es Möglichkeiten der Logik gegeben, auch ohne Astronomie rauszufinden, ist die Erde eine Scheibe. Wenn ich nämlich davon ausgegangen wäre, sie ist eine endlich große Scheibe und keine unendlich große, dann hätte ich irgendjemand mal sprechen müssen, der jemand begegnet ist, der am Ende runtergefallen ist. Ja, weil eine endlich große Scheibe hätte bedeutet, am Ende hätte mal einer runterfallen müssen. Und dadurch, dass niemand im Mittelalter jemand getroffen hat, der schon mal einen gesehen, einen dabei beobachtet hat, wie er hinten runterfällt, ja, hätte man auch mit den damaligen Möglichkeiten der Logik rausfinden können, dass es sich dabei um keine gültige Wahrnehmung handelt. Zumindest nicht, wenn ich von einer endlich großen Scheibe ausgehe. Wenn ich von einer unendlich großen Scheibe ohne endliche Ausdehnung ausgehe, brauche ich nicht zwingend jemand dazu, der hinten runtergefallen ist.
Was auch zur Logik führt.
Ja. Deswegen. Und am Ende ist es ja eine Denkschule, sich in solchen Beispielen zu üben, ja, um die Dinge, die danach folgen, einfacher verstehen und debattieren zu können.
Ich glaube, dass die Grundannahme ist, dass du als Mensch einen Zustand erreichst, wo du Dinge zu 100% weißt. Und diese Annahme, also eben nur gültige Wahrnehmungen hast, und die Annahme ist falsch, weil nur ein Buddha gültige Wahrnehmungen hat.
Also vielen Dank. Ich kaue einfach weiter drauf rum. Vielleicht bedeutet das, dass ich so ein paar Sachen aus meinem alten Gedankengut auch noch behalten kann, weil ich ja auch immer schon ein Freund des Debattierens war. Ja, beide geantwortet mit in Richtung Debattieren und Logik. Und insofern ist eine gültige Wahrnehmung eben etwa, deswegen ist Debattieren so wichtig, etwas, wo ich dann gucke, okay, ich sag, Bruder lügt nicht, sag mir, und eine gültige Wahrnehmung, da kann man schon über Deduktion so gut wie möglich hinkommen. Und dann, fände ich, wird es für mich schon wieder logischer, weißt du? Mhm. Das ist die Warnung nicht einfach, der Koffer ist blau, sondern wirklich die wichtigen Sachen. Und die kann ich ja überprüfen in der Debatte. Mhm. Deswegen habt ihr beide Seite darauf eingegangen in die Richtung. Und darauf werde ich einfach weiter rumkauen. Kann sein, dass ich noch mal frage. Weil es ja. Für mich, ja, aber bis jetzt kaue ich erstmal wieder. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Es wird uns auf diesem Weg noch öfter passieren, dass wir mit Konzepten konfrontiert sind, wie jetzt das der gültigen Wahrnehmung, wo ich sage, ich versuche mal für diesen Moment dieses Konzept zu verstehen und gedanklich zu durchdringen, auch wenn ich es im nächsten Moment schon wieder fallen lasse, weil ich weiß, dass es an eine bestimmte School geknüpft ist und ich weiß, dass es spätestens in Klasse, nein, in ACI-Kurs 5 oder 6 ich es wieder zertrümmern werde. Und nachdem wir alle nicht nur linear diese Kurse machen, sondern der eine oder andere sich ja schon intensiv mit Karma und so weiter beschäftigt hat, kommen immer diese Querfragen rein oder von mir auch diese Last One Left-Geschichte, die jetzt den einen oder anderen vielleicht verwirrt hat, weil wir eigentlich genau wissen, dass dieses Konzept, was wir hier gerade mal versuchen zu verstehen, uns nicht durch diesen ganzen Kurs trägt, also nicht durch diese ganze Kursreihe trägt. Das heißt, wir bauen nicht sukzessive wie beim englischen Grammatiklernen ein immer von Stufe zu Stufe auf, sondern wir müssen auch wieder Dinge im nächsten Kurs dann entlernen, weil sie übergangsweise hilfreich waren, uns einen logischen Aspekt zu erklären, den wir aber im nächsten Kurs wieder entlernen müssen, damit wir uns mit einem dann gültigen Konzept beschäftigen können.
Brigitte, ich hätte auch noch eine Frage.
Ich glaube, Sabine hatte noch eine, die hatte sich schon vorher gemeldet. Moment, gleich.
Okay. Mir war noch mal so eine Frage da. Also wenn ich eine Verbindung zu meiner inneren Quelle halte, das ist ja für mich eigentlich eine gültige Wahrnehmung, liege ich da richtig drin?
Was ist deine innere Quelle?
Also ich würde es mal so beschreiben, dass ich, wenn ich in eine bestimmte Tiefe von der Meditation komme, Gefühl habe, dass ich in der Zwiesprache mit was bin und zum Beispiel debattiere über ein Thema, was für mich nicht immer so ausgeht, dass eine Antwort kommt, die mir angenehmer scheint.
Das würden wir wahrscheinlich eher als innerer Lehrer bezeichnen, ja. Und was ist jetzt die Frage dran?
Ob es eine gültige Wahrnehmung ist oder ob ich mich selber damit täusche?
Wenn du es, also ich würde jetzt zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist, wenn du es im Sinne von, du debattierst mit dir selber und kommst zum Rückschluss, der dann nicht immer unbedingt passen muss nach der Logik, dann ist es auf jeden Fall eine gültige Wahrnehmung. Die zweite Antwort ist, wenn du das Gefühl hast, dass diese Antwort sozusagen von deinem inneren Lehrer oder von deinem Lama oder wo immer herkommt, würde ich auch als gültige Wahrnehmung bezeichnen. Muss aber sehr prüfen, ob es wirklich eine gültige Wahrnehmung ist.
Wenn du es verstehst als ein diffuses Bauchgefühl, nach dem du urteilen könntest, dann fällt es eher in die Kategorie, die Brigitte am Anfang der Klasse aufgezählt hat, für die ungültigen Wahrnehmungen.
Nee, eigentlich ist es sehr klar, meistens.
Ja. Und gerade wenn die nicht so angenehmen Dinge da kommen, also ich glaube, anhand dessen kann man dann auch festmachen, dass es vielleicht eine gültige ist. Wer war noch? Ich hatte, glaube ich, vorhin den.
Ich war noch. Genau. Ich habe eine Frage zur letzten Klasse. Und zwar sind Helga und ich beim Besprechen der Hausaufgaben drüber gestolpert in den Notizen. Gibt es ja nochmal die Frage, ob man alle drei Ebenen wahrnehmen oder mehrere Ebenen gleichzeitig wahrnehmen kann. Mhm. Und dann steht da, das hängt vom Subjekt und nicht vom Objekt ab.
Ja.
Da wollten wir nochmal geklärt haben, ob Subjekt und Objekt im buddhistischen Kontext auch wirklich immer so benutzt wird wie bei uns im Grammatikalischen, ob das immer identisch ist.
Nee, es wird nicht im grammatikalischen Sinne verwendet, sondern das Subjekt ist derjenige, der die Wahrnehmung hat und das Objekt ist das Ding, das ich gerade wahrnehme. Also wir sind praktisch jetzt im Moment uns gegenseitig Subjekt und Objekt. Ich bin das Subjekt und nehme Linda wahr, das Objekt, und Linda ist das Subjekt und nimmt das Objekt Brigitte wahr.
Okay, weil ist dann, ich weiß nicht, ob du die Notizen gerade da hast, dieser letzte Satz lautet: Deswegen ist die Frage, ob etwas ein offensichtliches Phänomen ist, abhängig vom Empfänger, in Klammern Objekt. Müsste da nicht Subjekt stehen?
Moment, ich muss sie schnell suchen. Ja, ich habe sie mitgebracht, Klasse 2.
Ich habe das gerade nicht gefunden, was du meintest.
In diesem. Auf welcher Seite, welche Seitennummer hast du dran?
4, 3 Ebenen der Realität. Und da ist es der Absatz zu den 3 Ebenen, ob man sie gleichzeitig wahrnehmen kann. Da steht am Ende in der letzten Zeile dann in eckigen Klammern Objekt.
Deswegen, ob ein etwas ein offensichtliches Phänomen ist, ist abhängig vom Objekt. Ah, stimmt, da hätte ich abhängig vom Empfänger. Da hast du es im Englischen nachgeguckt?
Nee.
Ich guck's danach und gebe dir Bescheid. Mhm.
Darf ich auch noch was fragen?
Ich habe noch kurz eine Sache, Ulrike. Noch was ganz Einfaches. Du hast vorhin in der Meditation gesagt, Brigitte, ich verneige mich vor dem Buddha, der zu einem Mensch mit gültiger Wahrnehmung geworden ist. Ist der Buddha ein Mensch?
Das ist ein Übersetzungsproblem. Es gibt im Tibetischen ein Wort, was meistens als Person oder Mensch übersetzt wird, was aber eigentlich alle Lebewesen referenziert, die nicht DPE hatten. Und dann gibt es ein Wort für, die kennen wir ja alle, Ayas Ahats Buddhas. Also normalerweise würdest du einen Buddha nie als Mensch bezeichnen. Das ist schlichtweg ein Übersetzungsproblem.
Also eine Person, die noch keine direkte Leerheitserfahrung.
Also ein Wesen. Also wie gesagt, das Problem ist, dass wir kein Äquivalent in der deutschen Sprache haben.
Okay.
Mhm. Also du würdest im Tibetischen nie das Wort praktisch für Lebewesen ohne DPE für einen Buddha verwenden. Nein, würdest du nicht.
Okay, danke. Das war's.
Ulrike, man glaube ich noch.
Ja, und zwar komme ich nochmal zu der Frage zurück, die wir ganz am Anfang hatten. Ist das, was ich im Fernsehen sehe, in den Nachrichten, jetzt eine gültige Wahrnehmung oder nicht? Für mich ist das ziemlich relevant, weil ich ja eine PR-Frau bin und den ganzen Tag mit solchen Dingen arbeite. Also meine Kunden erzählen mir Dinge und ich muss die dann in die Welt raustragen. Bin also quasi in der gleichen Position wie die Journalisten da draußen und vieles von dem nehme ich nicht direkt wahr, was die Kunden mir sagen. Und da das eben eng verknüpft ist mit dem Thema Useless Talk und mit dem Thema Lügen, würde ich jetzt gerne einfach mal eure Meinung hören, ob das, was ich in den Nachrichten sehe, eine gültige Wahrnehmung ist oder nicht.
Also bevor ich darauf antworte, hast du jetzt eine komplett weitere Frage aufgemacht. Die Frage, die wir in der ersten Klasse und am Beginn der zweiten Klasse diskutiert haben, war eigentlich, wenn ich ein Kamerabild einer Studiodekoration sehe, ein Pult, ein Lehrer oder ein Sprecher und ein Stuhl, ist das für mich eine gültige Wahrnehmung eines Stuhls, eines Sprechers, eines Tisches? Also wir waren sehr nah an den systemischen Begriffen, die wir hier diskutieren bei der gültigen Wahrnehmung. Und wir haben uns dann entschieden für, nein, es ist keine gültige Wahrnehmung, weil in dem Moment ist es durch eine Kamera übermittelt und ich habe in dem Moment eine gültige Wahrnehmung einer Bildschirmoberfläche, auf der ich unterschiedliche Pixel sehe. Ja, also das ist meine gültige Wahrnehmung. Du machst jetzt die Diskussion auf, ob die Inhalte, die Fernsehen medial vermittelt, für mich eine gültige Wahrnehmung ist. Das ist eine gültige Frage, aber eine ganz andere Diskussion als die wir das letzte Mal hatten. Das nur, damit wir jetzt nicht mehr Leute verwirren, als wir im Prinzip gewinnen durch die Beantwortung der Frage. Meine Antwort darauf wäre, du hast die gültige Wahrnehmung auf den Content, den ein Journalist für dich aufbereitet hat. Du hast keine gültige Wahrnehmung des Originalzustandes, auf den sich dieser Journalist bezieht, weil du nicht selbst an Ort und Stelle warst und die Dinge erlebt hast, die dort passiert sind.
Genau, das ist das Problem.
Ja, also keine, also die Frage ist, worauf bezieht sich, also die Frage ist, was ist das Objekt? Ja, das Objekt der gültigen Wahrnehmung ist die medial inszeniert und vermittelte Wirkung, die ein Journalist durch die Aufbereitung dieses Contents erzielen wollte. Auf dieses Objekt hast du eine gültige Wahrnehmung. Auf das Objekt Schlacht um Aleppo, von dem du einige kurze Videosequenzen von Handycams syrischer Freiheitskämpfer geliefert bekommst, geschnitten und kommentiert von einem deutschen Journalisten. Also auf die Originalhandlung hast du keine gültige Wahrnehmung.
Ich glaube, Ulrike meint, also du kriegst ja einfach Inhalte im Endeffekt von deinem Kunden vermittelt, die du aufbereitest. Die Frage ist, ich nehme an, dass du diese Inhalte recherchierst, ob sie wahr sind.
Ja, klar.
Also insofern versuchst du dich im Endeffekt dadurch abzusichern, dass du nicht auf gut Glauben das, was dir erzählt, einfach weitererzählst. Weil das hat man ja sozusagen, Dinge weiterzuerzählen, nur vom Hörensagen sozusagen, ist natürlich nicht korrekt. Und es ist auch keine gültige Wahrnehmung. Wenn du dich jedoch bemühst, die Fakten, die dahinter stehen, so gut wie möglich zu recherchieren und dich abzusichern, hast du immer noch wahrscheinlich keine gültige Wahrnehmung, aber du kommst dem sehr nahe, weil du es verifizierst.
Also,
weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja.
Wenn wir in der Logik der Klasse bleiben, dann ist es keine direkte Wahrnehmung, wenn du nicht selbst dabei warst. Ja, also wenn dich dein Kunde einlädt zu einer Werksführung und du siehst das neue Auto vor dir, dann hast du eine direkte Wahrnehmung dessen, was du vor dir hast. Wenn das nicht passiert, weil du nur vorbereitete Texte, Prospektunterlagen, Bilder und deine Website kriegst, dann bist du sofort in einer deduktiven Beweisführung, in der Logik der Klasse. Ja, dann hast du Leuten, denen du vertraust, weil du seit 20 Jahren mit ihnen zusammenarbeitest, also Kategorie 2, Vertrauen in Autorität. Dann hast du basierend auf Übereinkunft, also wenn dieses Auto das Merkmal ABS hast, gehst du davon aus, dass alle unter ABS verstehen, eine Bremstechnik, ja, und nicht irgendwas anderes. Also du hast basierend auf Übereinkunft und du hast logische Beweisführung, weil wenn du irgendwelche technischen Zusammenhänge verstehst und ableiten kannst, dann kannst du sie über logische Beweisführung erklären, ob sie denn passen können oder ob sie nicht passen können. Also das macht diese Klasse ja so cool, dass man so eine Alltagssituation in diese drei Kategorien der deduktiven Beweisführung nochmal zerlegt, die man im Alltag ja ganz routiniert einfach macht und deswegen zu einem Urteil kommt, wie vertrauenswürdig ist denn eigentlich das, was mir da gerade vorgesetzt wurde.
Ja, danke, das hilft, weil diese letzten Wochen mit den Meditationen, mir ist so klar geworden, wie wenig ich eigentlich wirklich direkt wahrnehme, sondern es ist alles, fast alles hergeleitet. Ja. Und wie viele Urteile daran hängen. Also es ist angsteinflößend, wirklich. Und ich habe einen Beruf, in dem das halt gang und gäbe ist. Ich habe nie drüber nachgedacht. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Klasse für mich. Ja. Danke.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende für heute. Holger, würdest du noch mal die Abschluss geben?
Brigitte, ich habe noch eine Frage zu Hausaufgaben.
Ja.
Sei in der Lage, die komplette Tabelle aufzuschreiben. Welche Tabelle ist gemeint?
Da solltest du dich mit der Lektüre beschäftigen. Da ist die Tabelle drin.
Ah. Reading.
Okay, danke.
Gerne.
Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Danke, Holger.
Danke, Brigitte.
Ich sage danke, wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss. Vielen Dank.
Ciao. 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 Ciao.